Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Raiffeisen Live, und zwar zu unserer 11. Ausgabe. Es freut uns sehr, dass Sie uns schon seit 11 Ausgaben oder seit die ganzen 10 Ausgaben immer mit dabei waren und uns zugeschaut haben, egal über welche Kanäle und über welche Webseiten. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, wo der Spritpreis etwas damit zu tun haben könnte. Es geht am Schluss um die Mobilität, ums Autofahren, es geht ums Leasen. Und da ist bei uns der Thomas Hämmerle. Der Thomas ist Leiter der Raiffeisen Leasing in Vorarlberg. Herzlich willkommen in unserem Studio.
Grüß Gott, hallo.
Lieber Thomas, gerade am Anfang einmal generell, was ist ein Leasing überhaupt? Ist das nicht eigentlich ein Kredit oder ist das doch was anderes?
Ja, es ist eine Finanzierungsform, aber es ist eine Sonderform von Miete. Ich kann also einen Gegenstand nutzen und zahle dafür eine Leasingrate. Also wenn wir vielleicht als Beispiel Auto hernehmen, ich gehe ganz normal zum Autohändler, suche mir das Auto aus mit der Farbe, mit dem Zubehör, mit der Ausstattung, wo ich möchte. Und ganz wichtig, ich verhandle auch den Preis. Das heißt, jetzt 1% Rabatt, wo ich ausverhandle, kommt mir 1:1 zugute. Und mit diesem ausverhandelten Paket wende ich mich an die Leasinggesellschaft, mache dort dann einen Leasingvertrag. Und der Unterschied zu anderen Finanzierungsformen ist deiner, dass die Leasinggesellschaft dann die Neuwagenrechnung zahlt, das ist immer gut, und Eigentum erwirbt.
Brauche ich fürs Leasing immer eine Bank oder kann ich das privat, also mit privaten oder mit einem Autohändler direkt auch machen?
Ja, für der Gattung her, für die Arten der Leasinggesellschaft, da gibt es im Prinzip zwei Einteilungen, also zwei Arten. Das eine sind Universal-Leasinggesellschaften, das sind meistens Bankentöchter. Die sind auch breit aufgestellt, die finanzieren also von der Immobilie bis Maschinenleasing, Mobilienleasing bis zum Auto, alles. Und dann haben wir auf der anderen Seite die herstellereigenen Leasinggesellschaften, die nennt man auch Captives. Mhm. Und die sind natürlich eingeschränkt auf ihr Produkt, auf ihre Marke.
Das heißt aber gerade, wenn man eine Bank im Hintergrund hat, wie jetzt bei euch, das ist natürlich der Fall, ist hat mit viel Sicherheit zu tun, oder?
Absolut, ja. Das ist klar. Die Raiffeisen Leasing beispielsweise ist Teil der Bankengruppe Raiffeisen in Vorarlberg in Österreich.
Ja. Es wird immer wieder empfohlen, dass wenn man Leasing macht, das gibt es ja zum Beispiel bei den Automarken, gibt es natürlich oft Banken hinter den Marken bei diversen Konzernen. Man sieht aber immer und hört das immer ganz oft, vergiss nie wirklich mit deiner Hausbank über dieses Thema zu reden. Also nimm jetzt nicht einfach Koffer Auto und unterschreib direkt den Leasingvertrag, sondern wirklich Gang zu deiner Hausbank. Warum ist das so wichtig?
Ja, ich empfehle das natürlich sehr, wenn jemand mit der Finanzierung zur Hausbank geht, zum Kundenbetreuer oder zur Kundenbetreuerin, wo meine Situation kennt und einen Überblick hat, die sind auf einer anderen Flughöhe und können im Gesamtkonnex einfach eine optimale Finanzierung vorschlagen. Also das ist naheliegend und gut.
Also das heißt einfach, der Berater hat die Übersicht über meine finanziellen Gebarungen und kann jetzt eher sagen, du mit der Leasingrate, so wie momentan, das wird eher schwierig oder das ist
genau kein Problem. Und da geht es ja nicht immer um Leasing, sondern es kann ja auch eine Mischform von Finanzierung sein oder ein Kredit sein. Also, ja, aber da macht es dann einfach Sinn, um die bestmögliche Finanzierung für mich zu machen.
Wie ist denn das in Vorarlberg? Wird viel geleast oder wie schaut das aus bei uns im Ländle?
Also absolut, ja. Man sieht ja den Vorarlberger nach, dass sie konservativ sind. Also beim Leasing trifft es überhaupt nicht zu. Leasing ist im Fahrzeugbereich ganz eine dominierende Finanzierungsform.
War das immer schon so oder hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren gewandelt?
Also ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Leasingbranche tätig und man muss schon sagen, die Leasingentwicklung ist eine sehr imposante. Wir reden da in Österreich, auch in Vorarlberg, von Leasingquoten von um die 50%. Im Firmenkundengeschäft ein bisschen höher, bei privater vielleicht ein bisschen niedriger. Und wenn ich sage 50%, heißt das, dass im Prinzip jedes zweite Auto Leasing finanziert ist. Und wenn man durch unser schönes Ländle fährt, auf der A14 und auf der Gegenfahrbahn vielleicht einmal auf die Fahrzeuge auf zwei abzählt, dann kriegt man gleich ein Gefühl, was das für ein Markt ist.
Wenn man sich jetzt so die Entwicklungen auf den Märkten oder auf verschiedene Finanzierungsmodelle anschaut, jetzt zum Beispiel Abo-Modelle kommen gerade im Automarkt immer mehr durch, sind im Endeffekt immer andere Finanzierungsvarianten. Das heißt, wenn du jetzt sind jetzt schon 50% geleased, glaubst du, dass das Thema, dass irgendwann nur noch, auch aufgrund Shared Economy und solchen Geschichten, dass nur noch geleaste oder solche Modelle unterwegs sind?
Absolut. Ich glaube, die Entwicklung im Leasing wird weitergehen und da gibt es ja verschiedene Überlegungen und Entwicklungsrichtungen. Und ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren hat man gesagt, jetzt hat sich das Leasing so entwickelt, irgendwann muss einmal eine Abflachung kommen. Das ist eigentlich nie passiert und passiert auch aktuell nicht.
Gerade bei älteren Generationen ist das Leasing immer so ein bisschen mit Vorbehalt zu diskutieren. Wie siehst du das? Gibt es immer noch, also bei 50% kann es nicht viel Vorbehalte geben jetzt aufgrund der Zahlen, aber wie ist wirklich, kriegen wir dann nach wie vor, gibt es Zielgruppen oder Altersgruppen, wo sagen, Leasing, da sollte man die Finger weglassen?
Also absolut nicht. Das sind vom 18-jährigen Führerschein-Neuling bis zum 75-jährigen Pensionist alles dabei. Also ich sehe da keine Einschränkung und es ist eigentlich alles dabei.
An was liegt es, dass so viele Leute lesen? Was sind da wirklich die Hauptgründe? Was siehst du da?
Also in der Regel ist der wichtigste Grund der, dass ich mit der Leasingrate im Prinzip nur die Differenz zwischen dem Kaufpreis einerseits und dem Restwert, dem Wert, was das Auto dann nach Laufzeit für 4-5 Jahren hat, zurückzahle. Das gibt natürlich eine sehr moderate monatliche Belastung von meinem Fahrzeug und das ist schon eine coole Geschichte.
Ist ja oft so die Thematik, ist es dann nachher wirklich noch der Wert, oder? Das ist so, man muss ein bisschen schauen, wie die Fahrzeuge, vor allem welche Marke oft, oder welches Auto genau von welcher Marke. Jetzt, wenn man zum Beispiel auf die Autohöfe schaut, die ganzen Busse zum Campen und so sind momentan absolut der Hype. Neben Elektroautos haben Tonner zum Beispiel einen extrem hohen Restwert, oder? Also da bucht man ja fast, kann man fast mit das verkaufen, was man so ursprünglich gekauft hat. Helfen ihr da und können ihr da denn auch direkt Einschätzungen geben, wenn man sich dann ein bisschen unklar ist im Vorfeld?
Absolut, das ist das Know-how natürlich von der Leasinggesellschaft gefragt, die natürlich permanent den Markt beobachtet, auch den Sekundärmarkt beobachtet, wie werden die Fahrzeuge, Stichwort Wohnmobil, aktuell gehandelt. Und das wird natürlich in die Restwertgestaltung am Ende der Laufzeit dann mit einfließen.
Das heißt, es empfiehlt sich eigentlich schon, bevor jetzt irgendwas unterschrieben oder sowas, oder genau sagt das Auto, auch schon mal mit euch zum Reden und sagen, du, ich habe jetzt nicht ein gezieltes Modell vor Augen, sondern generell, was wären eure Empfehlungen auch mit Restwerten und so einer Geschichte, was ist momentan attraktiv? Das kann man auch machen.
Natürlich, da passiert derzeit sehr viel, wenn es speziell um verschiedene Antriebsarten geht, dort werden momentan sehr, sehr viele Fragen gestellt. Oder?
Bleiben wir bei der Antriebsarten, welche Frage kommt denn da?
Ganz einfach, was ist jetzt am geschicktesten zum Anschaffen? Oder? Soll ich jetzt ein Elektromobil kaufen? Soll ich ein Dieselfahrzeug kaufen? Kann ich überhaupt ein Dieselfahrzeug kaufen? Das ist natürlich auch eine Frage der Verfügbarkeit. Gibt es weitere Antriebsarten noch? Stichwort Gasauto oder Wasserstoff. Also das sind sehr, sehr viele Fragen, die gestellt werden.
Also empfiehlt der Fachmann momentan?
Ja, ich denke, momentan ist es so, dass die Elektromobilität schon ziemlich klar zum Einschätzen ist, auch in die Zukunft geschaut. Da kann ich wahrscheinlich nicht viel falsch machen. Bei aller anderen Antriebsart, also ob es einen Diesel in 5 Jahren gibt oder in 10 Jahren gibt, das wird sehr eine schwierige Frage sein.
Hat das beim Leasing eine Auswirkung, ob ich jetzt Elektrofahrzeug nehme oder Wasserstoff oder klassische Verbrenner?
Ja, im Endeffekt geht es dann ja immer um die Einschätzung der Leasinggesellschaft, wie das Auto denn oder was das Auto am Ende der Laufzeit für einen Wert hat und dementsprechend gestaltet sich auch die Leasingrate.
Wenn man da Elektroautos anschaut, beim Restwert gibt es ja, ich sage jetzt mal, bevor du antwortest, den Mythos oder teilweise, wenn man Elektroautos schon verkauft hat, der Restwert ist jetzt nicht so hoch bemessen wie bei Verbrennungsmotoren. Wie ist da eure Erfahrung oder wie sehen ihr die Entwicklung?
Ja, kann man nicht unbedingt sagen. Die Restwertgestaltung wird ganz, ganz individuell festgelegt. Oder? Es ist auch ein Dieselfahrzeug mit einem Dieselfahrzeug. Da schaut man, was für ein Typ das ist, was das für ein Zubehör ist. Da gibt es teilweise Zubehör wie Anhängekupplung, die ist wieder wertsteigernd. Das wird alles mit berücksichtigt und dann fließt dann auch in die Restwertgestaltung hin. Ich sehe auch nicht, dass jetzt ein Elektrofahrzeug niedriger bewertet wird diesbezüglich wie ein anderes Fahrzeug. Absolut nicht.
Wie sind das denn mit Förderungen? Elektrofahrzeuge gibt es ja oft Förderungen. Wie werden die mit Ihnen gerechnet? Oder werden sie überhaupt Ihnen gerechnet?
Ja, also generell die aktuelle E-Mobilitätsförderung ist kombinierbar mit allen Finanzierungsformen. Also das ist dort kein Thema. Die wird halt beantragt bei der Förderstelle und fließt dann zum Beispiel auch als Mietvorauszahlung, als Anzahlung in die Finanzierung mit ihr.
Okay. Wenn man jetzt, kann man zum Beispiel bei Elektroautos, was ja auch ganz oft und ganz wichtig ist, zu Hause laden. Gibt es ein Konto auch den Fragen, Sie Keimer, die Montierung seiner Ladestation kostet nicht nur ein paar Euro, das ist schon eine gehörige Investition, die sich aber auch rechnet, auch je nach Stromtarif, das kann man nicht natürlich mit dem Stromlieferanten machen. Aber gibt es da noch die Fragen, kann man das irgendwie mit integrieren oder kann so eine Diskussion schon?
Ja, das ist momentan sicher ein Thema, auch in Kombination mit der dienstlichen Nutzung vom Auto, wie man das dann auch abrechnet. Aber Sinn macht es auf jeden Fall zum daheim Laden über eine Wallbox und wenn möglich auch bei der Firma zum Laden. Das ist sicher die günstigste Variante.
Wie ist es von der Laufzeiten her momentan? Was sind klassische Laufzeiten? Wie lange liest der Vorarlberger sein Auto? Wie schaut es denn da aus?
Also ich empfehle immer die Laufzeit nach der Nutzung des Fahrzeuges zum Gestalten. Also wenn ich ein Typ bin, der sagt, ja, ich tue sowieso nach 3 Jahren das Auto wechseln, weil ich möchte wieder ein neues oder ich möchte wieder die neue Technologie haben. Und dann mache ich auch einen 3-jährigen Leasingvertrag. Ansonsten liegen die Laufzeiten irgendwo zwischen 4 und 6 Jahren, denn das sind so die gängigen Laufzeiten.
Jetzt haben wir ja momentan die Situation, dass die Lieferfristen für Autos teilweise 1,5, 2 Jahre, je nachdem, was man möchte, für Elektroautos momentan teilweise wesentlich länger. Wenn jetzt der Leasingvertrag ausläuft und ich habe jetzt einfach das Problem, dass das neue Auto halt noch nicht verfügbar ist oder lange Lieferzeiten hat, gibt es ja auch die Möglichkeiten, diese Leasingverträge weiterlaufen zu lassen. Ist das wirklich für mich als Leasingnehmer, ist das attraktiv oder raten ihr da eher davor ab, weil es am Schluss viel höhere Kosten entstehen?
Nein, absolut. Das ist momentan sehr eine komfortable Möglichkeit, dass ich mobil bleibe. Es gibt ja grundsätzlich die 3 Möglichkeiten am Ende der Laufzeit, dass ich das Auto ankaufe und ein definierter Restwert, der ja bei mir im Leasingvertrag entsteht. Oder ich kann es zurückgehen an die Leasinggesellschaft. Oder aber Variante 3 ist, dass ich einfach die Leasingrate weiterzahle zu den ursprünglichen Konditionen und dann einfach, bis das neue Auto da ist, das Auto weiterfahre.
Wenn ich natürlich schnell Auto will, dann kann man ja über Jahreswagen oder gebrauchte Autos reden. Gibt es irgendwo eine Grenze oder wie weit kann man dort leasen?
Also generell sind neue Fahrzeuge leasingfähig. Gebrauchte, da gibt es eine Handvoll Ausnahmen. Da gehört das, was du jetzt erwähnt hast, das Vorführungsfahrzeug oder der Jahreswagen dazu. Und ja, es schränkt ein bisschen der Laufzeit hin, aber wir sind immer noch in der Range für 4 bis 6 Jahre denn. Also das ist überhaupt kein Thema, kein Problem.
Wenn ich jetzt mein Auto habe und komme jetzt mit dem neuen E-Auto heim und meine Frau freut sich auch schon, darf die denn auch damit fahren, obwohl ich es geleast habe, weil ich bin ja der Kreditnehmer in dem Moment, oder ist das überhaupt kein Problem? Ist ja auch so ein Mythos, wo oft gefragt.
Ja, da kann man auch immer wieder in Berichten lesen, man darf nicht ins Ausland fahren, das darfst du nicht mehr fahren, außer mehr als Leasingnehmer. Das ist alles nicht, trifft alles nicht zu. Also natürlich muss der Fahrer, die Person, die das Auto lenkt, die Erlaubnis von mir als Leasingnehmer haben. Und natürlich muss sie fahrberechtigt sein, sprich Führerschein und auch fahrtüchtig sein. Und wenn das alles zutrifft, ist das überhaupt kein Thema.
Und er muss natürlich die Versicherung haben, oder? Damit das natürlich auch alles gedeckt ist. Weil ich als Fahrzeughalter, was ich ja dennoch bin, ich bin ja nicht der Eigentümer, aber der Fahrzeughalter bin, ich hafte ja auch für die Schäden, was bei diesem Leasingfahrzeug passiert.
So ist das,
passiert,
ja. Oder? Genau.
Das heißt, ich zahle ja auch, das hat man ja dann oft, wenn man die Autos zurückgibt, sind Schäden entstanden, lasse es die Leasinggesellschaft zwar reparieren, und züchtet es ja dann meistens beim Restwert, bei der Restzahlung nur ab, oder?
Nein, das ist so, bei den gängigen Leasingmodellen hat das eigentlich keinen Einfluss. Nochmal, wenn ein Schaden passiert, ist das durch die Vollkaskoversicherung gedeckt und da passiert am Ende der Laufzeit gar nichts.
Das heißt aber ganz klar Vollkasko vom Tag 1 bis zur Rückgabe?
Ja, in der Regel ja, aber wenn, mein Gott, wenn ich jetzt eine 6-jährige Laufzeit habe und ich bin der Meinung, okay, nach 4 Jahren jetzt braucht es das nicht mehr, dann sind dort die Leasinggesellschaften durchaus offen, die dann zum Stoppen.
Hat Leasing eine Auswirkung auf Garantien bei den Autos?
Nein, hat keine Auswirkungen.
Okay. Wie ist das oft mit Werkstätten? Man kennt das ja von den Autos, es gab ja immer die Thematik, Markenwerkstatt hat, man muss mit seiner Marke dorthin gehen. Das weiß man, dass das nicht so der Fall ist. Wie ist denn das, wenn jetzt nicht mir das Auto wirklich selber gehört, sondern eine Leasinggesellschaft, kann die Leasinggesellschaft sagen, du darfst nur dort und dort umgehen?
Nein, Leasinggesellschaften schränken dort nicht ein. Es ist wichtig, dass man ganz zu einer normalen, autorisierten Werkstätte geht und das kann man bei jeder Werkstätte servicieren lassen oder auch reparieren lassen.
Aber wichtig ist, dass all diese Intervalle eingehalten werden und so die Garantiefälle gehalten werden.
Klar, das ist jetzt auch ein leasing-unabhängiges Thema, aber klar, das muss ich natürlich hinheben, ja.
Jetzt haben wir das Thema geklärt, dass meine Frau natürlich auch mit dem Auto fahren darf und bin ein paar Jahre super gefahren. Hauptsächlich durch ein neues Auto im Oak und bin jetzt so im Überlegen, jetzt kommen wir zum Ende dieses Leasingsvertrags oder vielleicht davor, kann ich einen Leasingvertrag vorzeitig aufhören? Ja. Ist das überhaupt empfehlenswert?
Ja, also natürlich lädt man generell die Nutzung vom Leasingauto so aus, dass das über diese Laufzeit bestehen bleibt. Aber natürlich muss es auch die Möglichkeit geben, zum einen Leasingvertrag abbrechen. Das ist schon für Privatpersonen ganz klar geregelt. Da gibt es keine Nachteile oder nichts. Und wenn ein Auto kaputt geht und es gibt einen Totalschaden, muss man ja auch abbrechen. Also diese Möglichkeit gibt es. Es ist überhaupt kein Problem.
Es ist eine Finanzierungsform, das heißt, es stecken ja Zinsen und alles dahinter. Wie dynamisch kann da eine Entwicklung sein? Wie sicher kann ich sein, dass die nächsten 4 Jahre, also sind es fixe Zinssätze oder können die variabel sein? Wie schaut es denn da momentan aus? Weil zu sagen, wie es in einem Jahr ausschaut, wird momentan halt immer ein bisschen schwieriger, oder?
Ja, das ist, denke ich, die letzten Jahre schwierig geworden, Prognose zu machen in dem Bereich, den kann man sich eigentlich sperren. Weil immer wieder Dinge passieren, wo halt auch Einfluss auf die Kapitalmärkte und die Geldmärkte hat. Aber einen Leasingvertrag kann man mit variablen Konditionen darstellen und abschließen, aber auch mit Fixkonditionen. Und dann läuft dieser Bereich läuft dann genau gleich wie beim Kredit.
Mhm. Ist das in Vorarlberg? Nutzen da die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger eher fixe Zinssatz oder variable?
Also die Vorarlberger gehen im Moment davon aus, dass sich im Zinsmarkt nichts tut, die nächsten 3-4 Jahre. Das sind ja die Leasinglaufzeiten sind ja relativ überschaubar und tun eigentlich variabel abschließen. Also ganz selten, dass Fixkonditionen in Anspruch genommen werden.
Wie ist das, wenn man Firmen anschaut? Ja? In Firmen, gerade die Fuhrparks, da gibt es immer wieder Gespräche, kauft man Autos, liest man Autos. Was empfehlen ihr da? Oder gut, als Leasinggesellschaft wahrscheinlich Leasing, aber wo sind da auch klar die Vorteile und Nachteile aus Unternehmenssicht?
Also für Unternehmen, für Firmen kommt natürlich steuerliche Aspekte mit dazu, wo dann für Leasing sprechen. Aber da gibt es dann auch Modelle, wo ich das Auto zurückstellen kann. Das heißt, das Restwertrisiko ist bei der Leasinggesellschaft. Und ja, das sind dann dieses ganze Handling mit Autoverkauf am Ende der Laufzeit, das übernimmt dann die Leasinggesellschaft. Und das sind sehr wertvolle Dinge, wo man dem Unternehmer abnimmt.
Jetzt hast du gesagt, die Restwertthematik, beziehungsweise wenn man kann es zurückstellen und hat als Unternehmen dort dementsprechende Vorteile. Wie ist denn das so mit dem Restwert, jetzt, egal ob Unternehmen oder privat? Durch die Rückgabe, der Restwert sollte ja eigentlich immer das Ganze aufwiegen. Funktioniert das denn auch immer oder ist das immer eh schon so knapp bemessen, dass es durchaus einmal vorkommt, dass der Leasingnehmer eine Nachzahlung machen müsste?
Also ich sage jetzt einmal, wenn der Leasingnehmer den Leasingvertrag einhält in Bezug auf die Kilometerleistung, wo man vereinbart hat und auf die pflegliche Behandlung vom Auto, gibt es da keine böse Überraschung, dann funktioniert das. Aber genauer anschauen muss man dort, wenn es Situationen gibt, wenn das Fahrzeug über eine niedrige Leasingrate verkauft werden soll. Da greifen dann schon Leasinggesellschaften dazu zu höheren oder ausgereizten Restwerten und die sich dann auch als überhöht herausstellen.
Mhm. überhöht, gutes Stichwort, Spritpreise, also extremes Hoch. Hoffen wir, dass sich das wieder beruhigt generell, nicht nur an den Märkten, sondern auch bei den Gründen, warum das momentan so ist. Ist ein hoher Spritpreis ein Argument für Leasing?
Absolut. Es ist ja so, dass diese hohen Energiepreise, ob es jetzt Strom ist oder auch Sprit ist, das belastet natürlich der finanzielle Haushalt der Familien, der Personen. Und dort ist es naheliegend, dass ich dort eine Entlastung mache und dann mit einem Restwertleasing mein Auto finanziere.
Wenn wir bei den Antriebsformen sind, oder du hast gesagt, auch höhere Strompreise, ja, nicht nur für die Verbrenner die Spritpreise steigen, sondern auch die Strompreise natürlich dadurch auch erzogen, das merkt man. Wie liest du das eigentlich ohnehin nur die Batterie beim E-Auto, oder ist das schon das ganze Auto? Weil es gibt ja Modelle, zum Beispiel von französischen Herstellern, wo man das Auto kauft und dann eigentlich die Batterie wiederum liest. Jetzt bei eurem klassischen Leasing liest man vermutlich das ganze Auto.
So ist das, ja. Dieses System, dass man Batterie separat anmieten kann und quasi das Auto kauft ohne Batterie, das hat sich bisher nicht durchgesetzt. Da gibt es so einen Hersteller, der das gemacht hat, versucht hat, und das beobachte ich überhaupt nicht mehr am Markt.
Würdest du empfehlen, E-Auto ohnehin zu leasen, weil man sieht, die technologische Entwicklung ist so derart schnell, jetzt gerade im Batterienbereich, dass es gescheit ist, 2-3 Jahre zu leasen und dann die neueste Technologie zu bekommen?
Genau, das sind die Überlegungen, oder? Dass man sagt, okay, vielleicht kommen neue Akkus raus. Ich mache jetzt einmal ein Leasing, wo ich dann einfach auch die Möglichkeit habe, das Restwertrisiko an die Leasinggesellschaft abzuwälzen, und dann habe ich diese Sorge weg. Dann fahre ich einfach das Auto 3 Jahre und, ja, und habe es dann wieder weg und kann wieder ein neues auf dem aktuellen Stand der Technologie kaufen.
Wenn man so die Straße anschaut, du hast vorher schon gesehen, wenn man auf der A14 mal entlang fährt, und ich fahre das auch jeden Tag, gefühlt werden es zumindest jedes Jahr massiv viel mehr Autos, und man hat ja schon, also gut, wir sind in einer urbanen Gegend im Rheintal, und es ist also ein bisschen Stop and Go, vor allem in der Früh von Feldkirch bis daher. Jetzt liest man und hört man natürlich rundherum, gerade für die jungen Leute, öffentlicher Nahverkehr wird immer wichtiger, das Fahrrad gewinnt wieder mehr an Stellenwert, auch durch die E-Bikes natürlich, die man wahrscheinlich auch leasen kann, noch dazu. Wie sehr an ihr, das hat sich, ist das Auto ein bisschen im Rückzug, oder was sehr an ihr da anhand von euren Zahlen?
Also ich denke schon, dass man die letzten Jahre beobachten her können, dass junge Leute, also junge Menschen, die Mobilität nicht ausschließlich auf ein eigenes Auto reduziert. Ja. Ein junger Mensch muss heute kommod und einfach fahren nach Bekau und nützt dort auch andere Dinge wie die Öffis, wie die öffentlichen Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften, aber auch Carsharing. Und leider muss ich jetzt sagen, ist das so, dass Corona den Wind gegriffen hat. Also seit jetzt die letzten 2 Jahre, seit das Corona gibt, eine Korrektur gegeben. Das Auto wird als sicheres Verkehrsmittel angeschaut, und die Popularität vom eigenen Auto ist also immens wieder gestiegen, so die letzten 2 Jahre.
Also man vertraut lieber den eigenen Luftfiltern sozusagen.
Sozusagen, ja.
Wie glaubst du, dass sich die Entwicklung jetzt Autos, glaubst du, dass das blieb, dass das auch durch Covid jetzt wirklich nachhaltiger wieder das Auto mehr gewonnen hat, oder glaubst du, das ist nur für 2-3 Jahre der Fall und dann wird sich das wieder ein bisschen drehen?
Es ist sicher eine schwierige Einschätzung, aber ich glaube, dass das Fahrzeug einfach ein wichtiger Punkt bleibt. In welcher Form man es auch immer nutzt, ich glaube, es wird bleiben. Es ist einfach auch komfortabel, ich kann in 5 Minuten das Auto sitzen und auch fahren, speziell in den Ballungsräumen, in den urbanen Ballungsräumen ist es so, dass ich relativ schnell raus in die Natur. Das ist auch etwas, was man jetzt gelernt hat in der Covid-Krise, dass wir die Natur brauchen und dass man gern dort ist. Und da komme ich halt am einfachsten, am schnellsten mit dem Auto, mit dem eigenen Auto hin.
Also eigentlich die Wiederauferstehung des Autos, aber zum Glück nicht zwingend mit Verbrennungsmotor, also im Grunde des Klimas, dass man dort einen Schritt weiter geht. Allen Diskussionen rund um Gewinnung der Rohstoffe zum Trotz. Was möchtest du den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern als Tipps mitgeben, wenn sie jetzt einen Autokauf oder so momentan denken, egal jetzt welcher Verbrennungsmotor oder welche Antriebsform das ist, was sind so 3-4 Punkte, wo du sagst, überlegen euch das gut und auf das dort achten?
Gott, ich muss mich einmal hinsetzen und einmal überlegen, wie mein Fahrverhalten ist. wie verbringe ich meinen Urlaub? Fahre ich Toskana und brauche dort eine längere Strecke? Gehe ich per Flugzeug fort? Fahre ich nur meinetwegen im unteren Rheintal umeinander? Und je nachdem kommen dann halt die verschiedenen Antriebsarten in Frage oder auch nicht. Ich denke, die reinen Verbrennungsmotoren, Diesel und Benzin, die haben ein Ablaufdatum. Da gibt es auch klare Aussagen für den Automobilhersteller dazu. Das würde ich nicht empfehlen, aber in kombinierter Form, die sogenannten Plug-in-Hybride, das ist sicher auch eine Option, die auch Platz in der Zukunft hat. Allerdings muss ich sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Reichweite für die Plugins momentan sind so zwischen 50 und 70 Kilometer. Ich denke, dort ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also ich denke, dass es dort eine Entwicklung gibt, eine technologische Entwicklung gibt, dass sie leichter werden einerseits, die Autos, die Plug-in-Hybride, und dass man dann einfach deutlich mehr mit elektrischer Energie Reichweite erreicht.
Es gibt ja, glaube ich, die ersten Hersteller, die probieren das umzudrehen und zu sagen, die große Reichweite ist eh, und ein kleiner so Notfallbetrieb, gerade denn über Verbrennung, gibt es ja, glaube ich, auch schon die erste, wo das zumindest jetzt am Markt einmal testen wird man sehr, wie das funktioniert. Mhm. Abschließend, wenn man all diese Informationen im Detail mit dir besprechen will oder wie am Anfang gesagt, bevor man jetzt wirklich schon unterschreibt, sich einmal ein bisschen informiert wegen Restwerten und Antriebsformen und solchen Geschichten, wo sollte man sich am besten umwenden? Wo kann man mit dir oder mit deinen Kolleginnen und Kollegen darüber reden?
Ja, natürlich stand die Kundenbetreuer und Kundenbetreuerinnen von der Raiffeisenbank zur Verfügung. Es ist Teil von unserem Job, dass wir unser Know-how an die Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer weitergeben, dass wir die Schulen nun auf aktuellem Stand bringen. Und dort ist die richtige Ansprechperson.
Dann danke dir mal vielmals für das Kommen bei uns im Studio bei Raiffeisen Live, die 11. Ausgabe zum Thema Leasing und Auto, beziehungsweise mit dem Leasing zum Wunschauto zu kommen. Herzlichen Dank, Thomas Hämmerle. Und
danke.
Wir blenden unter anderem die Webseite und die Kontaktdaten, damit man in jeder Raiffeisen Filiale in ganz Vorarlberg die dementsprechende Auskunft kriegt. Und wir wünschen euch noch viel Erfolg und vielleicht bald 100% Leasing im ganzen Land. Ihnen, danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie bei der 11. Ausgabe auch mit dabei sind. Uns gibt es zu sehen und auch zu hören, ja, auch als Podcast. Alle Folgen sind ganz gemütlich beim Joggen im Fitnessstudio oder auf dem E-Bike oder vielleicht auch im Auto anzuhören. Das kann man ganz einfach machen und die Folge anschauen. Wir freuen uns auf die 12. Ausgabe und wünschen Ihnen bis dorthin noch eine mobile, schöne Zeit.